Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Funkmagazins 2023. Heißt Sie aus Studio 16 des Bukarester Hörfunks Monika Strava am Mikrofon. Die Radioredakteure des Funkforums tauschen seit 2002 regelmäßig Beiträge aus und erstellen monatliche Gemeinschaftssendungen, die von den jeweiligen Stationen übernommen werden. Im Rahmen des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung deutschsprachige Redaktionen aus Rumänien und Ungarn, bringen wir Ihnen nun zum 23. Jahr in Folge spannende Beiträge aus dem Leben und Wirken der deutschen Minderheit in diesem Teil Europas. Und wir hoffen sehr, werte Damen und Herren, dass Sie mit uns das neue Jahr angehen werden, beginnend mit der heutigen Januar-Ausgabe. Zwar ist das Jahr noch jung, doch hat sich in unseren Breitengraden doch vieles ereignet, worüber wir in unseren täglichen Sendungen berichtet haben. Nun wollen wir gemeinsam auf die Highlights des Monats Januar zurückblicken, und das sind die Themen des heutigen Funkmagazins. Die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK Rumänien lud am 19. Januar in Bukarest zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Mitte Januar feierte die Ungarn-Deutsche Gemeinschaft in Fünfkirchen die 27. Landesgala am Tag der Ungarn-Deutschen Selbstverwaltungen. Im Januar wird in Ungarn landesweit der Verschleppung und Vertreibung der Ungarn-Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Über die diesjährige Gedenkstunde und ein besonderes Projekt berichten wir heute. Die Uraufführung des Jugendstücks Chick von Robert Kohl nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Harndorf am Deutschen Staatstheater Temeswar war ein erster Höhepunkt des Jahres, über den wir heute sprechen werden. Und nicht zuletzt wollen wir Ihnen ein Buch vorstellen. Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Andrea Dumitru-Jakob hat am Freitag, den 20. Januar, im Spiegelsaal des Forums in Hermannstadt ihr neues Buch vorgestellt, Momentaufnahmen einer bewegten Geschichte, zu den Schriften von Eginald Schlattner. Mehr dazu erfahren Sie natürlich, wenn Sie mit uns gehen werden. Dazu wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung. Am 19. Januar hat die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK Bukarest zum traditionellen Neujahrsempfang ins Bukarester Parlamentsgebäude eingeladen. Zu den mehr als 800 geladenen Gästen gehörten Geschäftsleute, Politiker, hochrangige Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, staatlichen Stellen, Vertreter der öffentlichen Verwaltung, Projektpartner der AHK Rumänien und Medienvertreter. Am ersten bedeutenden Event des Jahres waren wir natürlich auch dabei und berichten im Folgenden darüber. Krieg, Rezession, Inflation, Energiekrise, Energiewende – diese Begriffe haben das Wirtschaftsjahr 2022 maßgeblich bestimmt. Mit dem Angriff Russlands im Morgengrauen des 24. Februar 2022 ist alles anders geworden. Auch die Wirtschaftsakteure standen zu Jahresbeginn ratlos da, denn man wusste nicht, was das Jahr 2022 bringen würde. Trotz Zweifel und Bedenken hat man nach vorne geschaut und dementsprechend gehandelt. Denn das Motto der Deutsch-Rumänischen Industrie- und Handelskammer lautet: Passt nicht, gibt's nicht. Die AHK-Mannschaft findet immer die passenden Lösungen. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So auch bei der AHK Rumänien. Der bilaterale Handel hat bis Ende 2022 das 40 Milliarden Euro bilaterale Handelsvolumen erreicht und somit im Jubiläumsjahr der AHK Rumänien neue historische Höchststände der bilateralen Handelsbeziehungen verzeichnet. Die Erfolge des Jahres 2022 wollte man dann zu Jahresbeginn feiern, und zwar im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfanges. Über 800 Gäste begrüßte die AHK Rumänien am 19. Januar im Parlamentsgebäude in Bukarest. Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie stießen auf ein glückliches Jahr 2023 und einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Rumänien an. Kammerpräsident Andreas Lier dankte allen für ihren unermüdlichen Einsatz und blickte dabei in seinem Grußwort auf das vergangene Jahr zurück und voller Hoffnung auf das neue Jahr.
Die große Herausforderung und die schockierende Nachricht war der 24. Februar, als der russische Angriffskrieg startete mit dem Marsch auf Kiew, kann man sagen. Das hat die Welt verändert. Und wir haben das dann auch gesehen, dass in der Folge eine humanitäre Katastrophe hervorgerufen wurde. Und das war ein menschliches Drama, muss man sagen. Das Land Rumänien eine exzellente Arbeit gemacht hat, vorbildlich in Europa, muss man sagen. Die Unterstützung für die Flüchtlinge, für die Bevölkerung aus der Ukraine, für die Menschen, die dort rübergekommen sind. Das war so einer der Punkte, was im Februar, März, April, Mai passiert ist. Im Zuge dessen haben wir natürlich dann auch gesehen, dass dann die Energiepreise sehr, sehr schnell hochgekommen sind. Und das hat dann zu Effekten wie hoher Inflation geführt. Und wir haben dann auch verstanden, was dieser Konflikt eigentlich bewirkt. Dass sich Europa, insbesondere Deutschland, sehr, sehr abhängig gemacht hat von russischer Energie. Aber ich glaube auch, wir haben dann relativ schnell umgeschaltet, auch gerade die mitteleuropäischen Länder, auch Deutschland, dass man Terminals gebaut hat und verschiedenste Themen dort angegangen ist. Also Sachen, die sonst sehr lange dauern, gingen plötzlich sehr schnell. Da muss man auch sagen, ganz exzellent, was dort passiert ist. Inflation kam dann natürlich, die Kaufkraft der Menschen wurde etwas reduziert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen, dadurch, dass wir die Corona-Krise hatten, war ein enormer Nachholbedarf. Das heißt, der Konsum ist entgegen aller Befürchtungen eigentlich nicht zusammengebrochen. Anstelle dessen sehen wir eigentlich immer noch, dass die Geschäfte ganz gut laufen. Aber auch die industriellen Geschäfte laufen eigentlich ganz gut. Und hier in Rumänien ganz speziell kann man sagen, die Automobilindustrie hat sich exzellent entwickelt mit Dacia und Ford. Also die haben neue Rekorde erzielt. Das sehen wir auch als BASF in unseren Verkaufszahlen mit diesen Unternehmen für Kunststoffe, Farben und so weiter. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und sicherlich eines der weiteren Highlights ist, dass Rumänien ja auch endlich das Thema Energie anpackt. Man geht in den Bereich Offshore-Gas jetzt rein. Man packt das Thema Renewable-Energie sehr viel stärker an mit Windkraft und Solarenergie. Und es haben sich, glaube ich, auch die Gewichte verlagert. Südosteuropa und speziell Rumänien hat ein neues Gewicht, eine neue Bewertung bekommen. Also für Investoren, die hierher kommen, spielt das Thema Energie, aber auch, ich sag mal jetzt, die Regierung war, man kann sagen, doch sehr stabil und es wurden auch die Themen mittlerweile angepackt. Man sieht, dass das Autobahnstück von Sibiu über die Karpaten angefangen wird zu bauen. Also alles in allem bin ich sehr, sehr optimistisch für Rumänien und ich habe es heute auch in einem Meeting gesagt, Rumänien könnte so ein bisschen das Texas von Europa werden mit Renewable Energy, aber natürlich auch Fossil Energy und das könnte dann tatsächlich auch neue Investitionen noch stärker anziehen. Wir sehen, dass eine enorm starke Investitionsdynamik hier ist und ich bin sehr, sehr optimistisch für Rumänien und ich glaube auch, dass junge Menschen wieder aus Deutschland, Frankreich, Italien früher oder später auch wieder zurückkommen werden, weil sie einfach die Möglichkeiten in diesem Land sehen. Es ist ein großartiges Land mit vielen Potenzialen.
Auch Sebastian Metz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Rumänien, blickt voller Stolz auf ein ganz besonderes Jahr zurück.
Das 20-jährige Jubiläum der AHK war sicherlich ein Höhepunkt und vor allem die damit verbundene Preisverleihung des ersten deutschen AHK-Wirtschaftspreis. Und ich glaube, dieser Wirtschaftspreis hat einfach nochmal gesammelt, die Schaffenskraft, die Technologie, die Innovationskraft deutscher Unternehmen hier in Rumänien. Und das war sicherlich einer der ganz großen Höhepunkte im letzten Jahr.
Trotz Pandemie, Krieg und Krise verzeichnete man schon im vergangenen Herbst einen deutlichen Aufwärtstrend im deutsch-rumänischen Handel. 40 Milliarden Euro bilaterales Handelsvolumen sowie 250.000 Arbeitsplätze, die deutsche Unternehmen in Rumänien geschaffen haben, sind eine tolle Errungenschaft. Und so blickt der Geschäftsführer der AHK Rumänien, Sebastian Metz, optimistisch in die Zukunft.
Wir sind ja sozusagen Grundoptimisten. Schauen Sie, wir haben nach 2022 auch alles in allem relativ gut überstanden. Trotz dieser Kaskade von Krisen, die auf uns hereinprasseln. Wir sind agiler geworden, wir sind flexibler geworden, wir sind besser professioneller geworden. Und damit meine ich die rumänischen Verwaltungen, Ministerien, aber auch natürlich die Business Community. 2022 haben wir gut gemeistert und ich bin sicher, dass wir auch 2023 gut meistern werden.
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest ist ein treuer und zuverlässiger Partner der AHK Rumänien. Diese enge Zusammenarbeit galt es auch beim Neujahrsempfang zu feiern, so der deutsche Botschafter in Bukarest, Dr. Per Gebauer.
Der Neujahrsempfang der Handelskammer ist ein großartiger Anlass, um zusammenzukommen, um gemeinsam optimistisch ins neue Jahr zu schauen. Die Kammer macht großartige Arbeit hier in Rumänien und ist ein ganz zentraler Pfeiler der deutsch-rumänischen Erfolgsgeschichte in den Wirtschaftsbeziehungen. Ich bin, was das kommende Jahr angeht, mit Blick auf die Wirtschaft optimistisch. Rumänien ist ein ganz attraktiver Standort für viele deutsche Unternehmen. Und wir merken, dass doch auch mit Blick auf einen Rückzug aus Russland und aus Belarus viele Unternehmen, eben auch Deutsche, hierher kommen und Rumänien als neue Heimat finden. Und ich freue mich darauf, in diesem Umfeld weiterzuwirken.
Der Neujahrsempfang war eine gute Gelegenheit für die Teilnehmer aus unterschiedlichen Berufsfeldern, sich kennenzulernen, auszutauschen und den Grundstein für starke Partnerschaften zu legen. Das ist auch das Motto 2023, das die AHK Rumänien anlässlich des Neujahrsempfangs verkündete. Sebastian Metz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Rumänien.
Das Motto diesen Jahres 2023 ist Strengthening Partnerships, Turn Challenges into Opportunities, also die Partnerschaften mit Verbündeten, mit Ländern, die unser Wertekonzept, unser Lebensmodell teilen, zu stärken, um dann halt auch besser die aktuellen und die zukünftigen Krisen bewältigen zu können. Und damit wollen wir ein Zeichen setzen und deswegen war ja auch heute Abend unser Ehrengast, der Parlamentspräsident aus der Republik Moldau, der Herr Grosso hier, um einfach ganz konkret auch dieses Motto mit Leben zu füllen, also einen neuen Partner in unserer Mitte aufzunehmen, um dann halt auch Ihnen, der Republik Moldau, zu helfen, diese schwierige Zeit, die noch einmal schwieriger ist als jetzt hier in Rumänien oder in den europäischen Staaten, dann halt auch gut zu meistern.
Der Neujahrsempfang der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer brachte auch in diesem Jahr Vertreter von Unternehmen, staatlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft zusammen, um eine bessere Kommunikation und eine engere Zusammenarbeit zu fördern und neue Horizonte für potenzielle Partnerschaften zu eröffnen. Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als der deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Gefeiert wurde zu Jahresbeginn auch in Ungarn. Die 27. Landesgala am Tag der ungarndeutschen Selbstverwaltungen feierte die ungarndeutsche Gemeinschaft am 14. Januar im Fünfkirchner Kodali-Zentrum. Nach der Feierstunde mit Festreden, ungarndeutschen und internationalen Würdenträgern, Ehrenadel in Gold für das Ungarndeutschtum und Valeria Koch-Auszeichnungen sowie Darbietungen der preisgekrönten ungarndeutschen Kulturgruppen sprach Gabor Schulteis aus dem Studio in Fünfkirchen über die Feierstunde und über die aktuellen Herausforderungen für das neue Jahr 2023 mit der Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Ibolya Hock, Engländer.
Die 27. Landesgala der ungarndeutschen Selbstverwaltung jetzt, an dem gewöhnlichen Zeitpunkt, endlich, kann
genau,
man sagen,
ja,
oder?
Ja, so ist es.
Wie hat man sich empfunden hier heute?
Ich denke, was ich auch in meiner Rede gesagt habe, dass diese Gala immer so ein Hochgefühl in uns weckt und ich denke, das war heute auch nicht anders. Es hat alle gefreut, dass es wieder im Januar ist, dass wir zu dem alten Rhythmus zurückgekehrt sind. Natürlich war die Gala im Juni auch sehr schön, aber man rechnet einfach mit diesem Termin. Wir haben auch noble Gäste gehabt, auch diesmal. Ganz besonders möchte ich die Frau Pavlik erwähnen, die auch in ihrer Festrede dann, denke ich, solche Inhalte gebracht hat oder solche Punkte angesprochen hat, an denen man ganz genau gesehen hat, dass sie uns kennenlernen wollte und auch kennengelernt hat, bis zu einem gewissen Maße selbstverständlich, aber dass sie gerne gekommen ist und das haben wir selber, auch das Publikum und aber auch wir in der LDU sehr geschätzt, dass sie so zu dieser Frage gestanden hat. Und natürlich die Produkte, die Programme, die einzelnen Kapellen, die Chöre, die Tanzgruppen, Das war heute auch wieder ein Ganzes und ich denke, dieses Gemeinschaftsgefühl, das brauchen wir unbedingt von Jahr zu Jahr.
Sie haben bereits Frau Pawlik erwähnt, sie ist ja ziemlich neu in ihrer Position. Traditionell hat die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen sehr gute Beziehungen zu Herrn Fabricius, ihrem Vorgänger. Worauf hofft man mit ihr? Hat man sie schon kennenlernen können? Gibt es neue aktuelle Aufgaben, die man bewältigen müsste?
Jetzt nicht unbedingt neue, aber die alten möchten wir schon weiterführen. Ja, wir haben auch Kontakte zu ihr bereits aufgebaut. Bei dem Kongress der Föderativen Union Europäischer Volksgruppen haben wir sie kennengelernt in Berlin. Und Frau Schubert, dadurch, dass sie jetzt Vizepräsidentin der FUEN ist, hatte regelmäßigen Kontakt zu ihr. Das letzte Mal auch in Osijek zu einer Kranzniederlegung war sie mit Frau Pawlik zusammen. Und ich denke, von ihrer Seite, also auch von der Seite von Frau Pawlik und auch von unserer Seite, ist der Wille da, zusammenzuarbeiten. Und das werden wir auch durchführen können.
Sprechen wir ein bisschen über das Jahr 2023. In der kurzen Vergangenheit gab es viele wichtige Sachen. Strategieüberarbeitung der Landesselbstverwaltung, der ungarischen Volkszählung. Nun sind diese Sachen alle getan bzw. vorbei. Was steht für dieses Jahr an?
Für dieses Jahr steht eigentlich die Durchführung der Zielsetzungen der Strategie an. Denn wir haben sie umgearbeitet, wir haben Projekte entwickelt, Projektideen entwickelt, die jetzt durchgeführt werden müssen, damit wir zu den Zielen kommen. Und wir haben Teams gebildet in allen Bereichen, was die Strategie betrifft, also im Bereich Bildung, Kultur, Politik, Kommunikation, Jugend und so weiter. Und jede Gruppe hat jetzt die Aufgabe gehabt, für das Jahr 2023 bestimmte Projekte auszudenken, zu erarbeiten und durchzuführen, damit wir, wie gesagt, unseren Zielsetzungen, auch zu der Erfüllung der Zielsetzungen näher kommen. Also das ist ein Projekt, oder das sind Projekte, wo mehrere hundert Leute ehrenamtlich tätig sein müssen, um unseren Vorstellungen gerecht zu werden.
Wie bereits erwähnt, die Volkszählung ist vorbei. Worauf hofft man? Wann gibt es Ergebnisse? Und wie werden diese Ergebnisse die Zukunft der Ungarndeutschen bestimmen?
Ja, meines Wissens gibt es erst im Mai Ergebnisse oder gegen Mai Ergebnisse. Ich hoffe natürlich auf einen Zuwachs der Zahl. Mal sehen. Ich denke, wir haben eine starke Kommunikation vorher geleistet. Und selbstverständlich, unsere Zukunft hängt davon ab, wie viele sich zu uns bekennen. Und jetzt, wenn es auch nicht direkt, aber ich nehme an, dass es auch direkte Erfolge haben wird, also staatliche Unterstützungen zum Beispiel, die sind unbedingt nach der Zahl der Deutschen oder der Nationalitäten, werden sie so gemessen. Aber auf jeden Fall müssen wir zeigen, dass wir stark sind, dass wir da sind, dass wir vorhanden sind, dass es uns gibt. Und das können diese Zahlen schon aussprechen.
Funkmagazin.
Im Januar wird in Ungarn landesweit der Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Ein wichtiger historischer Schauplatz war bei diesen tragischen Geschehnissen die Kleinstadt Pecsvár, die als Sammelplatz für die Ungarndeutschen aus den umliegenden Dörfern diente. Auch aus diesem Grund wird hier am Nationalen Gedenktag besonderer Wert darauf gelegt, den Opfern zu gedenken. Über die diesjährige Gedenkstunde und ein besonderes Projekt erzählte Bernadette Gaspös, die Vorsitzende der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung Pecsvár, unserer Kollegin Melita Hengel aus dem Studio in Fünfkirchen.
Das Jahr beginnt in Pecsvár mit dem traditionellen Gedenken an die Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen. Was gibt es in diesem Jahr bei der Gedenkfeier?
Ja, wir haben 2007 einen Gedenkstein aufgestellt und jedes Jahr erinnern wir uns bei diesem Gestein an die Geschehnisse und wir sagen immer, wir müssen eine alte Schuld begleichen, einfach offen über das Thema zu sprechen, einfach auszusagen, dass die Opfer keine Schulden hatten, sie haben nichts getan, sie wurden wegen der Muttersprache, der Nationalität, der Religion oder ähnliches verschleppt und wir arbeiten immer daran, dass immer mehr Leute darüber Informationen haben, richtige Informationen haben. Und deshalb haben wir nach der feierlichen Kranzniederlegung einen Vortrag organisiert, sogar mit Filmvorführung und Buchvorstellung, damit wir immer mehr richtige Tatsachen über das Thema erfahren können.
Ja, aufgebaut ist es so, dass man zuerst die Grenze niederlegt und ein bisschen gedenkt. Danach gibt es den Vortrag. Das organisiert die Deutsche Selbstverwaltung. aber eingeladen sind noch viele aus Bečvár.
Ja, wir haben eigentlich alle Vereine, Zivilorganisationen eingeladen. Natürlich vertritt sich auch die große Selbstverwaltung, also die städtische Selbstverwaltung von Bečvár. Und wir haben auch unsere Nachbarn eingeladen, also die Nationalitäten, Selbstverwaltungen aus den Gemeinden. Es ist für uns nämlich sehr wichtig, dass wir immer gemeinsam feiern und gemeinsam erinnern, weil, wie es auch an unserem Gedenkstein zu lesen ist, hier wurden auch die Leute aus den Nachbarortschaften versammelt. Also das war ein Sammelpunkt Bečvár und von hier aus mit dem Zug wurden sie nach Beč und dann später weitergebracht. Also wir erinnern uns auch an die Leute, die nicht aus Bečvár stammen, aber ihr Schicksal hier eine große Wende genommen hat.
Wie viele Leute werden denn aus den umliegenden Dörfern so ungefähr erwartet, also aus welchen Ortschaften ungefähr?
Natürlich aus Gerezslak, Fazekasboda, Nagypol, auch von Süden, also von Erzsébet, Szellő, aus Szederkény haben wir auch welche eingeladen. Ja, das Wetter macht leider nicht mit, also ich weiß nicht, wie viele dann sich die Mut nehmen und einfach mit uns feiern werden, aber wir hoffen, dass sie, wenn sie auch nicht dabei sind, doch an diesen Tag sich erinnern.
Die Gedenkfeier ist aber auch ein bisschen mit dem Malenki-Robot-Gedenkspaziergang sozusagen aus Gerezslak verbunden. Auch Sie kommen?
Ja, Sie kommen natürlich und wir haben schon unseren, man kann schon sagen, dass es schon eine Tradition ist, dass immer am 27. Dezember eine Gedenktour, eine Wanderung von Gerezslak nach Bečvár stattfindet. Das haben wir dieses Jahr gemacht und eigentlich haben wir gestern bei dem Gedenkstein wieder Ordnung gemacht und einige Kränze waren noch ganz schön, aber das heutige Wetter hat alles kaputt gemacht und ich finde es sehr wichtig, dass es immer wieder Leute gibt, die hier bei diesem Gedenkstein ein bisschen stehen bleiben, ein bisschen nachdenken. Das machen wir auch zum Beispiel mit Gruppen, die unseren Lehrpfad besuchen, dann ist hier auch eine Station und einfach immer wieder darüber zu sprechen, darüber sich informieren, sich ein bisschen erinnern, das finde ich am wichtigsten, weil mit einem Gedenktag ist das noch nicht zu Ende oder nicht vollgebracht.
Ein anderes Projekt, das auch mit diesem Gedenktag ein bisschen in Verbindung steht, ist der Waggon,
ja,
der in Bečvár ist. Wo steht jetzt dieses Projekt?
Wir haben schon einige Schritte gemacht und eigentlich funktioniert schon alles mit dem Waggon oder um den Waggon herum. Der Waggon selbst ist schon erneuert. Die Installation kommt noch hoffentlich in ein paar Wochen wieder in den Waggon ein. Und wir haben sogar die ehemalige Wartesaale im Gebäude auch erneuert und renoviert. Und wir haben schon einige gemacht, aber es wird immer bequemer. Also verschiedene Programme, vor allem mit Kindergruppen, machen. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt weiter bauen, weiter renovieren können und immer mehr Leute uns dort besuchen können.
Und da bietet sich auch eine Zusammenarbeit mit der Schule hier vor Ort dann, nicht?
Ja, natürlich, auch hier vor Ort. Aber wir haben schon mehrere Klassen aus weiteren Gemeinden eingeladen, zum Beispiel aus Újpestre war schon die ganze Schule da und aus Gerezslak und wir erwarten sie wieder, dass sie mit einer Wanderung, also sie machen diese mit einem Bündel Tour mit und dann kommen sie zu uns an und wir arbeiten jetzt daran, dass wir ein gemeinsames, ein ganztägiges Programm anbieten können, gemeinsam mit dem Lehrpfad, mit unserem Gedenkhaus, die Station, also Bahnhof und Waggon, alles zusammen und man kann eigentlich schon fast eine ganze Zeitreise hier in Bečvár mitmachen und vieles über das Leben der Ungarndeutschen erfahren.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaklick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, in die Kulturhauptstadt Europas 2023, Temeswar. Das deutsche Staatstheater Temeswar startet mit Schwung in das europäische Kulturhauptstadtjahr und lädt das Publikum zu einer Vielzahl von Aufführungen ein. Die erste Premiere dieses Jahres war bereits am 12. Januar angesetzt. Uraufgeführt wurde das Jugendstück Chick von Robert Goal nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Harndorf. Sie hören einen Beitrag von Adriana Delan von Radio Temeswar.
Noch vor der offiziellen Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres, die in Temeswar für den 17. Februar geplant ist, bringt das Deutsche Staatstheater Temeswar die erste Premiere 2023 über die Bühne. Chick, warum ich das Auto gestohlen habe, ist ein Jugendstück, das am DSTT die Jungregisseurin Iris Kovac inszeniert hat.
Es ist eine Premiere, die durchaus unseren Erwartungen entspricht,
sagt der Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar, Lucian Vorschandan.
Wir haben dieses Jahr eröffnet mit einem Jugendstück im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Stück für Jugendliche mit jungen Menschen von einer jungen Spielleiterin inszeniert, die wir eigens zu diesem Anlass, nachdem es war, eingeladen haben. Ich nenne hiermit Iris Kovac, von der ich vorbehaltlos behaupten kann, dass sie eine der wichtigsten Stimmen der jungen Regie ist und ganz gewiss eine Regisseurin, von der man noch lange und im sehr guten Sinne hören wird.
Du rührst dich von der Stelle! Lass sie doch die Jahre tun!
Die Aufführung wiedergibt die Geschichte zweier Jugendlichen aus Deutschland mit unterschiedlichem Hintergrund. Mike kommt aus der deutschen Mittelschicht, seine Eltern gehen getrennte Wege, selbst wenn sie noch unter dem gleichen Dach wohnen, und er sieht sich selber als Außenseiter. Dargestellt wird er von DSTT-Jungschauspieler Robert Bogdanov-Schein.
Ich hatte nie einen Spitznamen.
Klar, sehr jung, sehr zurückgehalten, weil er nie einen richtigen Freund bis Chick hatte. Und ist trotzdem sehr kreativ und aufgeregt aufs Neue. Aber ist noch ein bisschen schüchtern und er brauchte so einen Trigger wie Chick, um in das Leben einzugehen.
Klasse! Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist André. André G. Tja. Tschadow! André!
Tichatschow! Als Außenseiter begreift sich auch Chick, dessen Familie aus Russland nach Deutschland übergesiedelt ist und der sich mit Mike befreundet. Gespielt wird diese Rolle von Mark Illich, der sich vor kurzem dem DSTT-Team aus Österreich angeschlossen hat.
Das ist nicht ungewöhnlich.
Nein.
Aber ich finde es ungewöhnlich! Und aber auch bemerkenswert, denn André stammt aus einer deutschsprachigen Familie, aber seine Muttersprache ist Russisch. Er ist ein großer Formulierer, wie wir bereits sehen können, aber er hat die deutsche Sprache natürlich erst hier in Deutschland gelernt. Dann soll ich ewig hier vorne stehen bleiben, nicht wahr? Deswegen schlage ich vor, du setzt dich dahin, an den letzten Tisch, weil das doch der... Entschuldigung, wir rennen gleich vor nach Polen. Chick kam immer im selben abgefärbten Hemd zur Schule, bedankte sich nicht am Unterricht, sagte immer
ja
oder
nein
oder
weiß nicht,
wenn er aufgerufen wurde, und störte nicht. Er freundete sich mit niemandem an und machte auch keinen Versuch, sich mit jemandem anzufreunden. So zusammengesunken, wie er da saß, da wusste man nie, schläft er, ist er Hacke oder ist er einfach nur sehr lässig.
Chick sehe ich im Unterschied zu Mike vor allem darin, dass er dazu steht, wie er ist, dass er dazu steht, ein Außenseiter zu sein und irgendwie sich mit seiner Rolle zurechtgefunden hat. Also das ist etwas, was Chick von mir auch unterscheidet und was ich sehr bewundernswert finde für einen so jungen Menschen, dass er zu sich selber steht.
Soll ich dich wohin fahren? Los, steig ein.
Chick war mit dem Auto gekommen. Ich meine, er hatte das Auto gefahren. Neben ihm stand ein völlig kaputter Lader.
Die beiden Helden haben gemeinsam das Gefühl der Fremdheit einer Gesellschaft gegenüber, die ihnen Schwierigkeiten bereitet. Mit einem gestohlenen Auto beschließen sie, Berlin zu entkommen und eine Reise zu machen, die zu einer Odyssee wird und an deren Ende die Erkundung der Wirklichkeit und die Selbsterkundung stehen.
Schön, es war schön. Ich fühlte mich wahnsinnig gut. Ich fühlte mich unterstützt von meinen Kollegen. Von all meinen Kollegen, nicht nur auf der Bühne, aber auch außerhalb der Bühne. Es war eine Freude, dass das Publikum so schön reagiert hat, meiner Meinung nach.
Ja, ja, ja.
Und ich bin jetzt froh. Es war schön.
Also ich war sehr aufgeregt und ich finde, eine Premiere hat immer so eine besondere Spannung, wo man irgendwie auch sich dann darauf konzentrieren muss, oder ich zumindest, bei den Kollegen zu bleiben, bei sich selber zu bleiben. Aber im Endeffekt hat alles gut funktioniert und ich glaube, wir sind der Geschichte gerecht geworden.
Wahnsinn, Mann!
Wow! Ja, Wahnsinn!
Die beiden Hauptgestalter haben, wie ihre Rollen, unterschiedliche Hintergründe. Robert kommt aus den Reihen der Rumäniendeutschen aus Temeswar. Mark ist ein Schauspieler aus Österreich. Die Zusammenarbeit hat aber gut geklappt, verraten die beiden.
Fand ich sehr einfach eigentlich.
Ja.
Mit Mark ist es sehr einfach zu arbeiten. Er ist sehr durchlässig im guten Sinne. Er gibt sehr viel und ich fühle ja gar nicht, dass er verschieden von mir ist, weil er aus einem anderen Land kommt.
Ja, wir kannten uns ja vorher schon ein bisschen durch die zwei Stücke vorher und ich habe ihm von Anfang an vertrauen können und es brauchte nicht diese Anfangsphase, wo man sich erst aneinander herantastet, sondern es war von vornherein sehr nah für mich. Ja.
Hast du schon mal gefickt?
Was?
Du hast mich gehört.
Nein.
Und?
Was und?
Willst du?
Was will ich?
Du hast mich schon verstanden.
Nein. Ich fand Isa zwar toll und immer toller. Aber ich fand es auch vollkommen ausreichend, in diesem Nebelmorgen mit dir da zu sitzen. Ich brauchte eine Ewigkeit, bis ich mir einen Satz zurechtgelegt hatte, den ich sagen konnte. Ich übte den Satz ungefähr 10-mal im Gedanken.
Aber ich fand es schön mit dir hier. Ja.
Du zitterst voll.
Ich weiß.
Wir könnten auch jetzt mal küssen. Wenn du magst.
Und in dem Moment kam Jack.
Die anderen drei Darsteller übernehmen mehrere Rollen im Stück. So wiedergibt Alma Diaconu die liebenswerten Personen aus Mikes Sicht, Joanna Jakob die schützenden Charaktere und Alexandru Mihaescu die autoritären Rollen.
Obwohl wir genau hinter dem Laster wollen, sei ich auf einmal direkt vor mir die Fahrerkabine der Mitte der Autobahn, wie sie vom Blick links überholt wurde.
Für diese neue DSDT-Produktion wurde ein junges Team als Gast engagiert. Für Bühne und Kostüme zeichnet Clara Stefana verantwortlich, für Musik und Sounddesign Adrian Picioria und für Regie Iris Kovac, während die Regieassistenz seitens des DSDT Simona Ventilo übernommen hat. Es war super, sagt Spielleiterin Iris Kovac. Ich habe mich sehr gut mit dem ganzen Team verstanden und hervorragend habe ich auch mit meiner Assistentin Simona Ventilo zusammengearbeitet. Was mir an diesem Stück gefallen hat, war die Freiheit, neue Daseinsformen zu finden, sowie die Zärtlichkeit in einer Welt, die manchmal gewalttätig und bedrängend ist. Gefallen hat mir auch, dass das Stück, auch wenn es eigentlich für Jugendliche gedacht ist, allen Altersgruppen zugänglich ist, aber auch die Tatsache, dass die Texte für die Schauspieler abwechslungsreich und lustig sind.
Es war sehr schön und es war eine Ehre für mich, mit Iris zu arbeiten,
fügt Regieassistentin Simona Ventilo hinzu.
Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, also sie hat alles gemacht und ich war nur dabei und ich habe viel gelernt. Sie ist eine sehr gute Regisseurin und ich weiß, dass sie sehr berühmt wird. Also ich fühle das.
Die nächsten Aufführungen des DSDT-Stücks Chick sind am 26. Januar in Reschica auf der Bühne des Westtheaters und am 31. Januar auf der hauseigenen Bühne in Temeswar. Über die nächsten Projekte des Deutschen Staatstheaters in den kommenden Monaten des Europäischen Kulturhauptstadtjahres in Temeswar, Theaterintendant Lucian Verschendan.
Es folgt nach dieser Premiere der Sommernachtstraum von Shakespeare, inszeniert von Christoph Sabo aus Köln, mit der Premiere am 4. März. Davor gibt es ein Live-Hörspiel, das wir produzieren zusammen mit der rumänischen Hörfunkgesellschaft aus Bukarest. 1989 Ziffern, basiert auf einem Skript der Ilinka Stichy, die eigens dazu in Temeswar recherchiert hat. Das kommt live auf die Bühne und am Radio am 17. Februar. Danach, Ende April, haben wir Premiere mit Lysistrata von Aristophanes, inszeniert von Niki Wolz. Anschließend kommt die Wiederaufnahme Niederungen von Hera Müller auf die Bühne und gegen Ende der Spielzeit inszeniert Juri Kordonski aus den USA den Drachen von Evgeny Schwarz. Das sind die Pläne für die nächsten Monate.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der letzte Beitrag des Funkmagazins kommt heute, werte Damen und Herren, aus Hermannstadt. Die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Andrea Dumitru-Jakob hat am Freitag, den 20. Januar 2023, im Spiegelsaal des Forums in Hermannstadt ihr neues Buch vorgestellt, Momentaufnahmen einer bewegten Geschichte zu den Schriften von Egenald Schlattner. Das Werk von Egenald Schlattner hat die Forschungsarbeit der Autorin seit 2010 entscheidend mitgeprägt. Im Mittelpunkt des Buches stehen sowohl das Werk als auch die Person des Schriftstellers Egenald Schlattner. Gabriela Mesey von Radio Neumarkt zeichnete mit der Autorin das folgende Gespräch auf.
Kann man behaupten, dass dieses Buch eine Art Zusammenfassung oder Beschreibung der Schriften von Egenald Schlattner ist?
Das stimmt, was Sie sagen. Es ist eine Zusammenfassung der Arbeiten, die ich seit 2010 zu Schlattner publiziert habe. Das Buch sehe ich aber auch eine Art Abschluss mit meiner Arbeit zu Schlattner. Ich habe die Texte, die sehr wichtig waren, zusammengefasst zu diesem Buch. Und zwar habe ich insgesamt 8 wissenschaftliche Beiträge, die schon in Zeitschriften veröffentlicht worden sind, und 4 Zeitungsartikel, die in der Hermannstadt Zeitung publiziert wurden, plus noch weitere Informationen aus meinem ersten Buch zu Egenald Schlattner. 2017 habe ich nämlich ein Buch herausgegeben, das hieß Inter- und Multikulturalität im Werk von Egenald Schlattner. Das war meine Doktorarbeit damals. Und dieses neue Buch enthält aus dem alten Buch das Inhaltsverzeichnis und das Vorwort.
Wem widmet sich das Buch?
Das Buch hat keine eigentliche Widmung. Es ist eine Art Abschluss. Es ist für mich wichtig, dass ich mal einen Schlussstrich setze, obwohl, wie gesagt, es ist nicht ganz der eigentliche Schlussstrich. Ich werde wahrscheinlich noch zu Schlattner einiges schreiben, aber nicht mehr als Hauptaugenmerk Schlattner.
Gibt es eine Zusammenarbeit oder Gespräche mit dem Schriftsteller?
In letzter Zeit habe ich Herrn Schlattner nicht mehr so oft besucht, weil ich selber sehr eingebunden bin mit meiner eigentlichen Arbeit. Aber eigentlich zu den Büchern hat es nie so Gespräche gegeben. Also ich habe selber entschieden, worüber ich schreibe. Ich habe selber entschieden, wie ich das schreibe und welche Herangehensweise ich habe. Was mir aber sehr wichtig ist in den Gesprächen mit Egenhard Schlattner, das ist der Bezug zur Geschichte. Und zwar, ich erfahre Sachen, die mir dann helfen, die Texte, die ich dann selber verfasse, besser zu verstehen und besser zu recherchieren. Aber eigentlich, also Diskussionen über die Beiträge, die ich schreibe, hat es eigentlich in diesem Sinne nie gegeben.
Welche Teile aus dem Schlattnerschen Werk hat Sie beeindruckt?
Eigentlich alles. Mir gefällt alles, was Egenhard Schlattner geschrieben hat. Aber natürlich gibt es Unterschiede im Vergleich zu den Werken, die ab 1998 erschienen sind. Das sind die ersten drei. Der geköpfte Hahn, Rote Handschuhe und Klavier im Nebel. Was jetzt in den letzten Jahren erschienen ist, gibt es Unterschiede zu dem ersten Teil seines Werkes. Und was mir am besten gefallen hat als Werk, das ist das Buch Schattenspiele toter Mädchen, weil er sich da eigentlich mit der Erinnerungskultur beschäftigt. Und zwar spricht er über vergangene Zeiten, über vergangene Frauen, vergangene verflossene Lieben. Und ich glaube, damit kann man sich eigentlich auch als Mensch identifizieren. Jeder von uns kann sich an bestimmte Sachen erinnern, die er mag oder die ihm gut tun. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir uns noch als Menschen fühlen, Menschen mit Gefühlen für andere Menschen.
Haben all diese Schriften etwas Gemeinsames?
Natürlich, Egenhard Schlattner versucht, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen in seinen Werken aufzuheben. Das heißt, alles, was er schreibt, hat einen Bezug zu der Geschichte, zu der Kultur der Siebenbürger Sachsen. Behauptet eigentlich, dass das ein Denkmal ist. Es ist ein Denkmal gegen das Vergessen. Die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geht langsam auf ein Ende zu und das wird dann in seinen Werken aufgehoben. Dann gibt es noch auch die biografischen Elemente. Alle Bücher werden durch diese biografischen Aspekte zusammengehalten. In den letzten Büchern, die erschienen sind, können wir aber den Unterschied bemerken, dass eher das Persönliche stärker im Vordergrund steht als in seinen ersten zwei Werken, denn hier kann man zum Beispiel die roten Handschuhe nicht mit einbeziehen.
Enthalten die Schriften einen siebenbürgisch-sächsischen Dialekt? Was kann man über die Sprache, die verwendeten Ausdrücke, Aspekte der Textgestaltung bei Egenhard Schlattner sagen?
Bezogen auf die Sprache, es ist eine leicht verständliche Sprache und deshalb sprechen wir auch über diesen internationalen Erfolg. Denn die Bücher kann man sehr gut lesen und man kann auch sehr gut verstehen, was der Schriftsteller uns mitteilen möchte. Es handelt sich um fließende Formulierungen. Das bedeutet, dass man eigentlich alle historischen Elemente oder kulturellen Elemente auch sehr gut nachvollziehen kann. Was Sie aber meinen mit Dialekt, nein, dialektale Formulierungen gibt es nicht, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Dafür aber sind die Bücher durch bestimmte Aussagen der Personen regional geprägt. Das bedeutet, es gibt manche Ausdrücke, die nur in Siebenbürgen vorkommen. Nicht sehr viele, weil die Bücher sich nicht nur an die Leser aus Siebenbürgen wenden. Das heißt, es wurde darauf geachtet, dass nicht so viele drinnen sind in den Büchern. Es gibt auch rumänische Wörter und zwar wurden diese teilweise übersetzt. Und selten auch ungarische Ausdrücke.
Sie haben ganz kurz über die Erfolge im In- und Ausland der Bücher erwähnt. Wie wurden diese Bücher von der Leserschaft aufgegriffen aus dem Ausland?
Es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass die ersten Bücher im Journey Verlag in Österreich erschienen sind. Und der Journey Verlag hat sehr gute Beziehungen zu anderen Verlagen, zu den Buchhandlungen. Das heißt, dort hat man sehr viel Werbearbeit geleistet und so sind die Bücher wirklich überall erschienen. Man hat also gute Werbung geleistet, weil dieser Verlag auch ein anerkannter Verlag ist und ein sehr, sehr alter Verlag ist. Danach kam eigentlich ein weniger bekannter Verlag zum Vorschein, das ist der Pop-Verlag aus Ludwigsburg. Aber auch dieser Verlag hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also auch von der Gestaltung der Bücher, auch von den Buchumschlägen, auch von der Korrektorin Frau Edith Konrad, also wirklich professionelle Arbeit. Und so hat es auch das Werk von Schlattner geschafft, international bekannt zu werden. Und nicht nur deswegen, es gab zum Beispiel auch Eigeninitiativen. Das Buch wurde ins Japanische übersetzt und zwar von einer, soweit ich weiß, Hochschulprofessorin. Ich kann mich an ihren Namen leider nicht erinnern. Und der geköpfte Hahn wurde also auch dort veröffentlicht. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, der Schlattner hat sich persönlich um diese Sachen gekümmert. Also er hat mitgeholfen bei der Übersetzung, er hat mit eingegriffen, er hat versucht, die sächsischen Begriffe zu erklären oder die Formulierungen, die man nur aus einer Perspektive verstehen konnte. Also das ist auch seine persönliche Arbeit und seine persönliche Leistung zu diesem Erfolg.
Wo ist das Buch erhältlich?
Das Buch Momentaufnahmen einer bewegten Geschichte ist im Handel nicht erhältlich. Es wurde vom Honterus Verlag publiziert und zwar mit Finanzierung seitens des Departements für interethnische Beziehungen. Auch, aber auch mit der Hilfe des Forums, ein Dankeschön an Herrn Benjamin Joja. Dieses Buch finden wir in Hermannstadt beim Forum, bei mir persönlich, für die Personen, die es eben haben wollen. Und auch erhältlich im September auf der Schlattner-Tagung in der Evangelischen Akademie.
In einem Alletet-Artikel, der Mitte Januar erschienen ist, las ich, dass für September 2023 eine Schlattner-Jubiläumstagung geplant ist. Was können Sie uns ausführlich darüber sagen?
Herr Schlattner wird im September 90 Jahre alt und wir haben uns überlegt, dass wir ihn durch eine Tagung würdigen. Und zwar, ich habe das eingeleitet mit Herrn Roger Purbe von der Evangelischen Akademie und mit Herrn Florian Gastner von der University of British Columbia aus Kanada. Unser Vorhaben wurde als positiv angesehen und es gibt in der Zwischenzeit mehrere Institutionen, die sich bereit erklärt haben mitzumachen. Ich erwähne hier das Deutsche Forum, ich erwähne hier das Protestantische Institut aus Hermannstadt, das IKGS aus München, das Kulturwerk der Sachsen, soweit ich das weiß. Also sehr, sehr wichtige Institutionen, die da mitmachen. Wir haben auch sehr, sehr bekannte Referenten eingeladen. Alle haben zugesagt, was uns sehr gefreut hat und dazu mehr aber im September. Ich will nicht mehr verraten.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Mureș. Das ist moroshvasharheliradio.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Januar-Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht. Im Namen aller Kollegen vom Funkforum bedankt sich Monika Strava aus dem Bukarester Funkhaus ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Der erste Monat des Jahres 2023 ist vorbei. Wir starten voller Energie in den Februar und Sie wissen es, wir warten auch Ende Februar auf Sie mit den schönsten Beiträgen des zweiten Monats, denn es wird sich gewiss vieles ereignen, worüber wir auch berichten werden. Denn die Redakteure des Funkforums sind immer dabei, wo eine schöne Veranstaltung stattfindet. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, noch einen guten Rutsch in den Monat Februar und ich hoffe sehr, dass wir Sie Ende des Monats zu unserer Februarausgabe des Funkmagazins begrüßen dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen nur das Beste. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.